Ich bete erstmal am Anfang, ja? Ich danke dir, Herr Jesus, dass du heute hier bist, Herr. Dass du diese Zeit jetzt segnest. Und dass wir in was reinkommen, was wir vielleicht noch gar nicht ahnen, Herr. Dass wir in was reinkommen, was größer ist als unsere Vorstellung, größer als unsere Gedanken. Und ich danke dir, Herr, dass du heute was Spezielles für uns hast, Herr. Und ich bitte dich, Herr, dass das nicht nur einfach irgendwie ein leeres Wort ist, sondern dass du dieses Wort füllst mit deiner Gegenwart, dass es das bewirkt, wozu du es gesandt hast, dass Herzen und Haltung verändert werden in jedem von uns, Herr. Danke, Herr. Amen. Es ist gut, dass der Herr da ist. Das ist wirklich gut. Nehmt ihr auf?
Ja.
Okay. Das Thema heute heißt, kannst du es anschmeißen? Wozu brauche ich Gemeinde? Fragezeichen. Und jeder von uns, ich würde sagen, jeder von uns hat eine andere Ansicht von Gemeinde. Ich weiß jetzt nicht, wie deine Ansicht von Gemeinde ist. Bei manchen ist es so, wenn sie das Wort Gemeinde hören, dann geht was ganz Tolles los, dann fangen sie an, total zu schwärmen. Und andere wiederum, wenn sie das Wort Gemeinde hören, oh nee, das geht ja gar nicht. Und schon bei der Überschrift, ich weiß jetzt nicht, wie du diese Überschrift liest, der Titel heute, wozu brauche ich Gemeinde, liest du so, wozu brauche ich Gemeinde? Oder liest du, wozu brauche ich Gemeinde? Oder liest du, wozu brauche ich Gemeinde? Und heute wollen wir das ein bisschen abgleichen. Nicht nur ein bisschen, wir wollen es heute richtig abgleichen. So, wie sehe ich Gemeinde? Wie sieht Gott Gemeinde? Und wir wollen es deckungsgleich machen. Wobei es mir schon darum geht, dass du die Sicht Gottes annimmst und nicht eher deine. Das wäre schon ganz gut. Ja, aber manchmal, wir sind so in unserem Prozess, in unserem Leben einfach drin, dass wir vielleicht manche Sachen gar nicht realisieren, gar nicht erleben dadurch auch. Ja? Okay. Was ist denn Gemeinde für dich? Ist das ein Ort, an dem ich mir Segen abhole für die nächste Woche? Ist es ein Vorrecht oder eine Last? Ist es einfach der Gottesdienst, den ich besuche? Ist es der Ort, wo ich Gott begegne? Ist es ein Ort, an dem ich irgendwie, wenn ich da bin, an alte Verletzungen erinnert werde, die ich irgendwo mal erlebt habe, an dem es sich total eng anfühlt? Oder so etwas wie ein Verein, an dem man halt so mitmacht? Oder ist es ein Ort, wo ich einfach Freunde treffe? Was ist deine Vorstellung von Gemeinde? Was ist deine Vorstellung von Gemeinde? Ich will dich einfach mal so aufwecken damit. Ist es die lebensverändernde Kraftquelle Gottes für dich? Oder ist es eine Entbindungsstation, in der gottferne Menschen zu Kindern Gottes werden? Okay, ihr seht, sehen wir es? Wie sieht Gott es? Schauen wir mal rein, wie Gott es sieht. Da wollen wir reingehen zu 1. Korinther 1, Vers 2. Da steht, an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, den Geheiligten in Christus Jesus, den berufenen Heiligen. Ich würde jetzt gerne den Vers mal so ein bisschen auseinandernehmen, um euch einfach ein Bild zu machen, wie sieht Gott Gemeinde? Wie sieht Gott Gemeinde? Da steht jetzt als erstes an die Gemeinde. Gemeinde, das wissen wahrscheinlich viele von euch, ist das Wort Ekklesia, steht auch da oben drüber, das griechische Wort dazu. Das bedeutet, stellt sich zusammen aus Ek, das heißt heraus, und Kaleo, rufen. Das heißt, Gott, wenn ich jetzt Gott wäre, ich habe euch gerufen, und zwar woraus? Ich habe euch aus dieser Welt herausgerufen. Und ihr, die hier seid, seid die, wenn ihr Jesus in euer Leben aufgenommen habt, er euer Herr ist, die Herausgerufenen. Wie wir hier zusammensitzen. Und die Herausgerufenen, Gemeinde Gottes. Also, wer hat euch herausgerufen? Gott. Ihr seid die Herausgerufenen von Gott. Ja? Die in Darmstadt sind, steht da fast, ich will es jetzt mal auf euch beziehen, ihr seid hier herausgerufen, Gottes in Darmstadt. Den Geheiligten, das heißt abgesondert, das Wort bedeutet abgesondert, auch wieder von etwas weg, nämlich von dieser Welt, abgesondert, für einen bestimmten Zweck abgesondert, in Christus Jesus, in ihm sind wir abgesondert für einen bestimmten Zweck. Ihr, die Herausgerufenen. Also ich finde es total abgefahren, was so ne? Ein Satz, den man so liest, dass da drin steckt. Ja? Und es geht Gott eigentlich bei jedem kleinen Stückchen um das, fast das Gleiche. Den berufenen Heiligen. Berufen? Schon wieder gerufen. Das gleiche Urstamm. Es geht wieder um das Gleiche. Ihr seid berufen. Euch hat wieder einer gerufen, dass ihr etwas tut. Ihr seid abgesondert für einen Zweck. Wir sind abgesondert für einen Zweck. Heiligen steht dann wieder. Den berufenen Heiligen. Wieder die Abgesonderten. Das ist total, also sehr komplex jetzt, ja. Aber wenn man also jetzt wirklich mal so einen Text auseinander nimmt, ja, dann ist der hammerhart. Wir sind das nur so gewohnt. Ich will ihn jetzt einmal durchlesen. Mit dem Ganzen, was es bedeutet, ja, dass ihr versteht, was Gott eigentlich damit sagen möchte. Ja? Also, an die aus der Welt herausgerufenen Gottes, die Gott herausgerufen hat, die in Korinth oder in Darmstadt sind, den Geheiligten, das heißt, aus Abgesonderten, in Christus Jesus, den Berufenen, das heißt wieder gerufen, Heiligen, wieder Abgesonderten. Ihr seid für einen bestimmten Zweck hier. Und es ist in Mehrzahl, wie ihr seht. Ja? Also das zeigt, Gemeinde ist jetzt kein Gebäude. Hat überhaupt nichts mit Gebäude zu tun. Es hat gar nichts mit Gebäude zu tun. Das Wort Gemeinde hat null mit Gebäude zu tun. Wir gehen eigentlich nicht in die Gemeinde. Das ist völlig falsch, theologisch gesehen. Auch Gott sieht es auch nicht so, sondern wir gehen, anderes Wort, in die Versammlung. Also das finde ich aber, mag ich auch nicht so gerne, sondern in die Versammlung der Herausgerufenen, kann man also sagen. Da gehen wir hin.
Die Gemeinde geht in die Gemeinde.
Die Gemeinde geht in die Gemeinde, ja. Und das hat was ganz Starkes von Gemeinschaft. Das bedeutet Gemeinschaft. Ja? Also hat Gott uns herausgeholt aus dieser Welt, in die Versammlung gebracht. Okay, jetzt sind wir hier. Sind wir jetzt hier in der Versammlung, sitzen da halt rum. Ne? Und ne, hat Gott jetzt gemacht, sind wir halt hier. Was machen wir jetzt damit? Party, genau. Wie eine Disco, ne? Oder irgendein Verein. Ist doch schön, ne? Können wir schön so ein bisschen... Ne? Beisammen sein, Kaffee trinken und so, ne, ist doch alles ganz toll, ne? Oder gibt es da noch einen Zweck? Also hat Gott noch was vor mit uns da oder ist es jetzt schon fertig? Was denkt ihr? Ich will euch mal fragen, was hat Gott jetzt noch vor mit uns, wenn wir jetzt hier herausgerufen sind?
Der will, dass ich gucke, ob alle auch gut mitmachen.
Ah, richtig. Das Mitmachen. Also dieses, sagt der Herbert gerade, dass Gott möchte gucken, dass wir gut mitmachen. Das heißt, schön die Position ein.
Ich soll gucken.
Ach so, du sollst gucken, der Herbert, ach so. Ah, das ist der Grund, okay. Oder doch noch was, ja?
Also ich sehe das so, dass Gott seine Heiligen versammelt, weil er auch will, dass jeder ihm ähnlich wird, dass er auch eine Berufung für jeden hat und diese Einheit auch im Geist und in der Liebe zu wandeln.
Sehr gut, also dass wir Gott ähnlich werden, dass er für uns eine Berufung hat, dass wir so eine Einheit bekommen.
Multiplikation,
genau. Also noch mehr, die zusammen Party machen. Nein? Noch mehr Entbindungen, sehr schön, okay. Barbara?
Also für mich ist es so, dass er erstens mal im Zentrum ist, also in der Mitte ist, dass wir ihn anbeten, dass wir ihn ehren, ihn loben.
Also, er soll in der Mitte sein, dass wir ihn anbeten, nicht anbieten, anbeten, ja, ihn loben, wir da sind, sehr gut. Okay, sehr schön. Und wie gut kann das Gemeinde machen? Das ist die Frage, was... Es steckt da noch mehr drin. Und ich möchte euch jetzt einen Satz sagen, Denn als ich ihn das erste Mal gelesen habe, dachte ich mir, Mensch, oh, das ist jetzt halt so, also das ist jetzt eigentlich zu krass. Also, ja. Und je mehr ich mich mit beschäftige, umso mehr bin ich der Überzeugung, ich muss ihn euch auch sagen. Der Ersatz heißt, und der kommt von Bill Hybels, das ist der Gründer von Willow Creek, wer den kennt, er heißt, die Ortsgemeinde ist die Hoffnung der Welt. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal, ne, geht nicht weiter. Die Ortsgemeinde ist die Hoffnung der Welt. Also doch noch ein bisschen mehr als Party zusammen. Schön, ne? So, ne? Schunkeln und so. Ist ein bisschen mehr. Die Ortsgemeinde ist die Hoffnung der Welt. Also Seraphim, Moment. Das ist jetzt ein bisschen krass, ja? Guck dir mal, wie wir hier so zusammen sind, ja? Also, wir treffen uns so am Rande der Stadt. Ein bisschen zentraler ist es, aber ne? Gefühlt am Rande der Stadt. Preisen ein bisschen den Gott, dann gehen wir wieder nach Hause und naja, was passiert hier jetzt groß? Die Ortsgemeinde, nicht Universalgemeinde, die Ortsgemeinde, das heißt wir, zentral, hier, wir, wie wir zusammen sind, du und ich, wir zusammen, sind die Hoffnung der Welt. Das ist das, was er sagt. Er denkt an die Deckungsgleichheit, ja? Meine Gedanken, Gottes Gedanken, ja? Die Ortsgemeinde ist die Hoffnung der Welt. Okay, Seraphim, viel zu krass. Aber ich habe mal in einem Buch gelesen, das möchte ich euch als Beispiel erzählen. Ja? Muss ich ein bisschen vorlesen. Da stand das ungefähr so drin. Es gab mal eine Gemeinschaft, die war Gott so hingegeben, dass ihr gemeinsames Leben total von der Kraft Gottes angetrieben wurde. Das führte dazu, dass sie einander und den Rest der Welt so mit einer radikalen Liebe liebten. Sie lachten, sie weinten, sie beteten und sangen zusammen in wahrer Liebe. Sie taten dies aber nicht nur untereinander, sondern brachten diese Liebe auch unter die anderen Menschen. Diese Liebe war so stark, dass andere Menschen ihr nicht widerstehen konnten. Täglich fügte der Herr der Gemeinschaft Menschen hinzu. Diese Gemeinschaft hatte so großen Einfluss, dass die ganze damals bekannte Welt verändert wurde. Apostelgeschichte. Ortsgemeinde hat eine Welt verändert. Und irgendwie hat es doch was damit zu tun, warum passiert es hier nicht? Irgendwie hat es doch was damit zu tun, dass Gott vielleicht es anders sieht, wie wir Gemeinde leben sollen. Betone, dass wir auch, ja. Es geht mir jetzt nicht um Schuld. Heißt jetzt nicht, oje, jetzt kommt der Knüppel, sondern es geht einfach darum, dass unsere Vorstellung, die wir haben, und die auch aus Gedanken, die aus dieser Gesellschaft auch resultieren, in der Zeit, in der wir leben, dass wir die uns anschauen und korrigieren. Und das würde ich jetzt gerne tun. Wir haben uns jetzt angeguckt. Ich muss dann nochmal einen Schritt zurück. Bill Hybels hat noch was gesagt, das würde ich gerne auch nochmal vorlesen gerade. Er schreibt, es gibt nichts, was mit der Ortsgemeinde zu vergleichen ist. Vorausgesetzt, sie funktioniert richtig. Ihre Schönheit ist unbeschreiblich. Ihre Kraft ist atemberaubend. Ihr Potenzial ist unbeschränkt. Sie tröstet die Trauernden und heilt die Zerbrochenen durch die Gemeinschaft. Sie baut Brücken zu Suchenden und bietet denen, die sich nicht mehr auskennen, die Wahrheit an. Sie hilft denen, die in Not sind, und breitet ihre Arme für die Vergessenen, die Unterdrückten und Desillusionierten aus. Sie bricht die Ketten der Abhängigkeit, befreit die Gefangenen und gibt denen ein Zugehörigkeitsgefühl, die am Rande der Welt stehen. Egal wie groß die Kapazität für menschliches Leid ist, hat die Kirche doch eine größere Kapazität für Heilung und für das Heil. Warum geschieht das bei uns nicht? Warum geschieht das nicht? Ich denke, es hat erstmal etwas damit zu tun, dass wir erkennen, da bin ich gerade dran mit euch, was Gott eigentlich sich unter Gemeinde vorstellt. Und ich denke, da ist es auch gerade gut angekommen. Das Zweite ist, dass wir prüfen, wie ist unsere Einstellung Gemeinde gegenüber? Wie ist unsere Haltung Gemeinde gegenüber? Und da würde ich gerne jetzt mit euch reingehen. Und zwar geht es darum, um den Individualismus. Das heißt, diese Zeit, in der wir leben, ist ja sehr geprägt davon, dass ich schaue, dass es mir gut geht. Ihr kennt vielleicht auch die Werbung eines namenhaften Elektromittelverkäufungswerbung. Hauptsache, es macht Spaß. Ich gucke nicht so viel Fernsehen, aber das habe ich drin. Hauptsache, es macht Spaß. Und das ist so in dieser Welt, da leben wir. Die Menschen schauen, dass es ihnen Spaß macht und dass es ihnen gut geht. Das ist jetzt der nächste Punkt. Und wir sind geprägt davon, dass wir Spaß haben. Und das wird stärker. Es wird stärker und stärker. Natürlich war das schon durch Adam und Eva in diese Welt reingekommen. Dieses, ich gucke nach mir und ich gucke weniger nach dem anderen. Aber es wird stärker und stärker. Es nimmt exponentiell zu. Wenn man sich zum Beispiel anschaut, Thema Ehen, zum Beispiel, wie Ehen entstehen. Jeder guckt nach sich, dass es einem gut geht. Und dann merkt man, das ist mir jetzt zu eng. Also ich will jetzt eher so meinen Spaß, also dass es jetzt dir gut geht, da will ich mich jetzt nicht mehr so drum kümmern. Es gibt weniger Ehen. Und selbst wenn Ehe, wenn geheiratet wird, wird sich oft geschieden. Jede dritte Ehe wird geschieden. Menschen verbringen die Zeit alleine. Es gibt so viele Single-Haushalte. Jeder fünfte Mensch wohnt alleine in Deutschland. Und das hat eine Konsequenz. Es wird stärker und stärker. Ich sehe die Welt und mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Das ist Individualismus. Ich möchte euch das jetzt mal an einem Beispiel vorführen oder zeigen. Also dafür habe ich eine Person gewählt. Das ist total schlimm. Also das ist eine der krassesten Persönlichkeiten, die es eigentlich auf dieser Welt gibt. Aber ich will sie jetzt doch mal nehmen. Das Beispiel, ich möchte das euch demonstrieren am Beispiel Pippi Langstrumpf. Ja? Wer kennt Pippi Langstrumpf nicht? Ihr alle kennt Pippi Langstrumpf. Okay. Ich bin die Pippi Langstrumpf. Und wie macht sie ihre Welt? Sie macht sich ihre Welt, wie sie ihr gefällt. Boah, krass. Und eigentlich ist es so total süß, ne? Aber hinter dieser Fassade ist die eiskalte Berechenheit eines Individualisten. Pippi hat Freunde. Freunde? Pippi hat Freunde. Aber Pippi nimmt die Freunde nur für sich selbst. Sie würde niemals in die Welt von ihren Freunden einsteigen. Niemals. Ihre Freunde sind dafür da, ne, dass sie sich ihre Welt macht. Okay, ihr versteht, das ist, ihr braucht jetzt Pippi nicht zu ernst nehmen. Ich habe nichts gegen Pippi. Ja? Ich will euch nur etwas demonstrieren. Ja? Und dennoch ist es ein Zeichen. Also so eine Fernsehserie ist ein Zeichen dieser Gesellschaft. Ja? Es ist ein Zeichen dieser Gesellschaft. Die Welt lebt so. Man macht sich die Welt, wie sie einem gefällt. Und wenn jetzt diese Welt aber kommt und sagt, nee, also anders machen und es einem aber nicht passt, dann sieht es dann so aus, ja. Dann hat man dann überhaupt keinen Bock, ja. Ja, legt die Füße in der Schule auf den Tisch oder wer Kinder von euch hat, wünscht ihr es euch so, zu Hause, das Pferd in der Küche und so weiter und so weiter. Oder wünscht ihr es euch so? Diese Welt ist so schlimm. wo Pippi für die Leute ins Internet sich die Nudeln beim Essen aus dem Mund raushängen und sie sich mit der Schere abschneidet. Wunderbar. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt, und du hast mir eigentlich nichts zu sagen. Ja? Ich nehme Sachen von dir an, solange es mir gefällt. Und das kann man alles in einem Satz zusammenfassen, der mir so gekommen ist. Individualismus ist gleich. Der Drücker geht. Kannst du bitte auf die Folie 9 gehen? Irgendwie hat das jetzt. Genau. Individualismus. Das Ich steht über dem Wir. Das heißt, meine Anliegen sind wichtiger als die der Gesellschaft, meiner Familie oder wem auch immer. Das Wir ist vorhanden. Ich grenze mich ja nicht absolut von dem Wir ab, das hält ja kein Mensch aus. Aber das Ich steht über dem Wir. Das ist Individualismus, das ist die Welt, in der wir leben. Es ist durch Adam und Eva schon reingekommen, aber es wird immer stärker und es ist exponentiell. Das heißt, zack, diese Kurve ist rasant. Und wenn wir in 10 Jahren gucken, wird es noch mehr sein, wird es noch mehr sein. Es gibt heutzutage, wenn wir schauen, Internetfreundschaften, ja, Sex im Internet, also immer mehr getrennt von dem Gegenüber. Es wird immer stärker. Und in diese Zeit, genau in diese Zeit, da kommt eine ganz andere Botschaft rein. Da kommt nämlich diese Botschaft rein. Johannes 17, 21 bis 23. Und das ist das, das passt überhaupt nicht dazu. Das passt nicht in diese Welt rein. Es passt überhaupt nicht durch diese Zeit. Und es wird immer krasser, das auch wirklich zu sehen. Ja? Da steht, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir. Dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und jetzt kannst du dir mal anschauen, für dich, ja, bitte, ohne dass du dir jetzt selber Anklage verschaffst. Aber schau dir einfach mal an, wenn du in die Gemeinde kommst, wie du reinkommst, wenn du Gemeinde lebst, Versammlung lebst, ich sage auch schon, in die Gemeinde reinkommst, in die Versammlung kommst, also in die Kirche kommst, in das Gebäude Kirche. Wenn du reinkommst, wenn du dein Leben lebst, wie groß ist dieser Individualismus? Wie groß sagst du, also meins geht vor dem anderen? Und jetzt schauen wir mal uns den Vers auch nochmal genauer an. Wie sieht Gott das? Also, damit sie alle eins sind, wie du, Vater, in mir. Also, wir haben hier Jesus und wir haben den Vater. Und Jesus und der Vater sind eins. Also, wie du, Vater, in mir und ich in dir. Und jetzt möchte Gott, dass wir eins sind wie Vater und Jesus. Das heißt, Jesus und Vater ist gleich eins. Das ist das, was ich euch jetzt zeige. Und Gott möchte, dass wir die gleiche Einheit haben. Das ist schon echt krass. Also, das ist echt wirklich krass, ja. Ich meine, Jesus und Gott, ja, Dreieinigkeit. Absolutes Wir, ja. Und doch ist jeder eins. Ja. Einig, ja, einig, eine Einigkeit, ja. Und, ja, also das Wir absolut vor dem Ich. Und das Ich existiert, ja. Aber das Wir ist wesentlich größer. Und dann kommt das Ist gleich. Also Mathematiker, ja, Ist gleich heißt hundertprozentig. Ja? Also, ne, nicht weniger, sondern ganz genau gleich. Möchte er, dass wir diese Einheit haben. Und das ist wirklich also komplett gegen das, was uns diese Gesellschaft lehrt. Diese Gesellschaft lehrt uns nämlich, ich gucke, dass es mir gut geht. Und na, dann, wenn noch ein bisschen was übrig ist, dann gebe ich vielleicht auch noch ein bisschen was ab. Und dann geht der Vers noch weiter. Dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. dass auch sie in uns eins seien. Ah, also, ja, ich habe das alles in einen Kreis gemalt, oder geschrieben. Alle eins. Alle zusammen eins. Alle zusammen eins. Sagst du vielleicht, da kann ich ja gar nicht mehr selber drin leben, sozusagen. Das ist ja, da bin ich ja wie verschwunden. Aber nein. Das ist nicht so. Erst dann kommt das wirkliche Leben. Erst dann kommt das wirkliche Leben, wenn wir eins sind. Und wir können es nur. Also wir hier als Gemeinde, Versammlung, herausgerufen, können nur in Jesus Christus eins sein. Ohne ihn würden wir das nie hinkriegen. Wir schaffen das nicht. Es geht nicht, sondern nur durch Jesus ist es möglich. Und Jesus möchte, dass wir hier, wie wir hier sitzen, zusammen diese Einheit bilden, die Gott für uns hat. Boah, starke Wörter. Es ist nur so, dass viele Christen das Christsein falsch verstehen. Sie nehmen Jesus in ihr Leben auf und nehmen das in Anspruch, was er am Kreuz für sie getan hat. Und dadurch verstehen sie, dass sie frei sind. Und dann leben sie das Leben, leben sie mit Jesus, aber es geht ihnen eigentlich darum, dass sie ihr Leben gehen und dann kommen sie vor irgendwelchen Sachen, Herausforderungen im Leben oder sonst was und dann rufen sie Jesus, dass er ihnen hilft. Dann möchten sie Segen haben, vielleicht brauchen sie finanzielle Hilfe, sie beten darum und er hilft. Dann brauchen sie zum Beispiel Heilung, sie beten darum und er hilft. Aber das ist nicht das Reich Gottes. Das ist nicht das Reich Gottes. Das ist nicht, wie Gott sich Gemeinde vorstellt. Und ich kann mich genau erinnern, wie es mir damals ging. Habe ich bei Michael und Tabea im Hauskreis gesessen. Ich kann mich wirklich an diesen Augenblick erinnern, wo das sich gedreht hat bei mir. Am Anfang im Christenleben ist es so. Bei mir fand ich sogar auch zu lange so. Aber ich habe dieses... Ich will, Jesus, mach bitte. Und ich habe lange dafür gebetet und habe gesagt, Jesus, ich merke, eigentlich bin ich ja gar nicht für dich gestorben, sondern du für mich. Und ich möchte aber, dass es andersrum ist, aber mein Fleisch oder meine Persönlichkeit hat es nicht zugelassen. Und irgendwann hat es klatsch gemacht und ich habe gemerkt, es hat sich wie gedreht. Und ich habe wirklich das ist eigentlich wirklich so, erst dann richtig mein Leben Jesus gegeben. Weil ab dem Augenblick war es so, dass Jesus angefangen hat zu bestimmen. Ab dem Augenblick war es so, dass Jesus gesagt hat und ich bin gegangen. Ab dem Augenblick hat sich wirklich mein Leben erst richtig verändert. Und das ist das, was Gott für uns hat. Aber erst dann, kam eigentlich die Segnung zustande, die ich für mein Leben gebraucht habe. Und das ist ein Bereich, wo ich jetzt gerne reingehen möchte. Eine Sache muss ich vorher noch sagen. Also das ist Gottes Perspektive. Das Wir steht über dem Ich. Das Wir steht über dem Ich. Und wenn das passiert, dass wir das erreichen, dass das Wir über dem Ich steht, dann passiert Folgendes. Jesaja 58, 8. Da steht eine Hammersegnung, finde ich. Also das, was wirklich, das wünscht man sich hundertprozentig für sein Leben. Wir lesen es mal zusammen. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte. Und deine Heilung wird schnell sprossen. Deine Gerechtigkeit wird vor dir herziehen. Die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Ich denke, wir alle wollen das, ja? dass unsere Heilung schnell geschieht. Das möchte jeder wirklich erreichen. Jetzt ist nur die Frage, wie erreiche ich das? Und wenn man genau schaut, am Anfang des Vers steht ein Dann. Und immer wenn da ein Dann steht, bezieht sich das auf den Text davor. Logisch, ne? Dann gucken wir mal, was davor steht. Ist ein bisschen längerer Text. Ihr seht ganz unten Vers 8, ja? Dann steht dieses Dann. Und wir lesen jetzt, was davor steht, ja? Ist nicht vielmehr das ein Fasten, an dem ich gefallen habe? Und jetzt kommt's. Ungerechte Fesseln zu lösen. Die Knoten des Joches zu öffnen. Gewalttätig Behandelte als Freie zu entlassen. Und dass ihr jedes Joch zerbrecht. Besteht es nicht darin, dein Brot dem Hungrigen zu brechen? Und dass du heimatlose Elende ins Haus führst? Wenn du einen Nackten siehst, dass du ihn bekleidest oder bedeckst und dass du dich deinem Nächsten nicht entziehst, dann, ausdrücklich, dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte. Das ist wunderbar. Und deine Heilung wird schnell sprossen. Deine Gerechtigkeit wird vor dir herziehen. Die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Und es gibt noch einen Punkt. Es gibt noch ein Dann. Und das ist in Vers 18. Entschuldigung, Vers 9. 58, Vers 9. Dann wirst du rufen, und der Herr wird antworten. Du wirst um Hilfe schreien und er wird sagen, hier bin ich. Will ich erstmal kurz einen Break machen. Wir hatten letzte Woche das Thema im Morgengottesdienst, genau. Gottes Stimme hören. Hast du das Gefühl, Gottes Stimme nicht oft zu hören? Hast du das Gefühl, prophetisch nichts zu empfangen? Da ist wieder ein Dann. Das heißt, wenn das ganze andere geschieht, dann ist das Gottes Verheißung, Gottes Versprechen an dich, dass du rufen wirst und er dir antwortet. Du wirst um Hilfe schreien und er wird sagen, hier bin ich. Genauso auch Geistesgaben. So Bibelkenner, wofür sind die Geistesgaben? Um die Gemeinde aufzuerbauen. Das heißt, wenn ich aber in den Gottesdienst komme, um zu empfangen, und nicht um weiterzugeben, dann ist dieser Fluss nicht mehr da. Und dann kann es passieren. Ist die Frage, spricht dann Gott? Wenn du nicht bereit bist, es für andere, vom Herzen auch her, ja, für andere weiterzugeben, wird Gott prophetisch reden? Ich sehe so ein paar Fragezeichen auf euren Gesichtern. Und deswegen möchte ich euch das an einem Beispiel verdeutlichen. Wer von euch isst denn gerne Gummibärchen? Okay, eins, zwei, hi, kannst du mal kurz nach vorne kommen, Barbara? Ich brauche vier Leute. Alle, also vier Leute, die gerne Gummibärchen. Daniel, könntest du kurz nach vorne kommen? Doro, du vielleicht auch? Und noch jemand? Der Steffen, sehr schön.
Oh, jetzt gibt's.
Ich habe hier ein paar Gummibärchen mitgebracht. So, kommt mal ein bisschen näher. So ein bisschen, in Halbkreis stellen. So. Also, wir stellen uns jetzt vor, ich bin Gott. Ne, bitte nur kurz, ja? So. Und die Gummibärchen sind meine Segnungen. Ja? Und jetzt gebe ich dem Steffen meinen Segen. Hier, Steffen. Für dich. Von Herzen. So. Genau, Steffen hat jetzt hier meinen Segen bekommen. So, und jetzt kriegst du nicht. Jetzt kriegst du auch meinen Segen. Ja. Und von dem Segen, den ich dir gegeben habe, den gibst du, nimmst einen Teil für dich und den anderen Teil gibst du weiter. So, und jetzt könnt ihr es essen. Und du machst das Gleiche. Ja, genau, man kann auch kreuz und quer wieder zurückgeben. So stellt sich das Gott vor. Ja? Gott gibt etwas. Ja? Er könnte auch jedem Einzelnen geben. Ja? Aber Gott macht das. Ja? Wir sollen segnen. Ja? Geben ist seliger als nehmen. Ja? Unser Auftrag ist zu geben. Das ist das, wie Gott es sich vorstellt. Was passiert jetzt, wenn ich... ich gebe jetzt kriegt jeder was. Oh, das ist noch die ganze Hand voll. Na gut. Du auch. Ja. Macht nichts. So. Was passiert jetzt, wenn keiner weitergibt? Ihr müsst jetzt nicht alle essen, die ihr so viel habt, sondern sie einfach für sich behalten. Macht das mal bitte für euch vor. Macht den anderen vor. Genau. Jeder für sich behält seinen Segen. Ihr wollt nicht essen? Okay, und jetzt ist meine... Ja, die sind egoistisch.
Oh. Nein,
darf
nicht gehen.
Nein.
Ich will nicht egoistisch sein. Noch mehr. Ich brauche mehr.
Okay, du brauchst noch mehr.
Ein bisschen noch.
Ein bisschen noch.
Ich möchte noch gerne weitergeben.
Okay, ihr könnt gehen. Habt ihr das erkannt? Was passiert? Danke, dass wir das setzen. Ja, wir sind. Habt ihr es erkannt? Bei der zweiten Situation denkt sich Gott, nee, da gebe ich eigentlich nicht mehr. Und man erkennt es ja auch. Ganz klar in der Schrift, ja. Da ist Gott ganz klar. Also er sagt, wenn du dein Brot teilst, dann wirst du gesegnet. Was passiert, wenn du es nicht teilst? Wenn du dir deine Finanzen Bedürftigen gibst, also was gibst, der was braucht, und Gott es auch möchte, das gehört auch dazu, dann sagt ja Gott ganz klar, du wirst keine finanzielle Not haben. Wenn du deinen Zehnten gibst, ja, dann sagt ganz Gott ganz klar, du kannst ihn prüfen, dass er das vervielfältigt. Was passiert, wenn du das nicht tust? Dann bleibt der Segen aus. Wenn du deine Liebe, die Gott dir gegeben hat, und das, denke ich, kennt jeder, nicht weitergibst, dann wird sie erkalten. Wenn das Feuer, was du in dir hast, nicht weitergibst, dann ist es wie bei diesem großen Lagerfeuer. Es brennt wunderschön, aber wenn du einen rausziehst, dann geht's aus. Und das heißt, wir sind berufen zu geben. Wir sind berufen zu segnen. Und Gott möchte heute, dass du da einen Shift machst, dass du wirklich eine Veränderung erlebst in dir drin. Ja? Dass deine Haltung auch im Gottesdienst nicht einfach dieses I'm here to receive, ich bin hier, um zu empfangen, ja, das ist gut, das möchte Gott, ja, aber über dem steht das Wir, ja, über dem I want to receive, ich möchte empfangen, steht das I want to give, ich möchte geben. Das ist größer, das Wir ist bei Gott größer als das Ich. In erster Linie sind wir hier zum Geben, ja, füreinander. Und deswegen möchte Gott jetzt, um jetzt so zum Fazit zu kommen, dass die Gummibärchen, die er dir gibt, die Segnungen, dass du sie nimmst und weitergibst. Und dass du heute eine Entscheidung triffst und sagst, ich gebe diese Gummibärchen weiter. Ich gebe sie dem Nächsten, der sie braucht. Und das ist genau das, was ich in meinem Leben erlebe. Ich höre öfters, öfters kommen Menschen zu mir und sagen, Serafin, wenn ich sehe, was du machst für die Gemeinde, dann musst du doch ausbrennen. Das ist doch viel zu viel. Und ich erkenne daran, ja, ich mache viel, das stimmt, aber ich erkenne daran, dass sie nicht verstanden haben, wie Gott füllt. Weil ich habe so einen Segen da drin. Ja, klar, es ist Arbeit, ja, aber ich merke, ich diene Menschen und ich werde darin total gesegnet. Das ist nicht ein normaler Job. Da brennt man vielleicht mal aus, aber mit Jesus auch nicht. Aber da ist das möglich. Ja? Aber hier ist es etwas, ich empfange von Gott etwas, ich gebe es weiter. Und Menschen werden dadurch gesegnet. Und Gott verspricht es, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und egal was, ja, Finanzen, egal was, es wird dir gegeben werden. Aber das passt nicht zu unserer Welt. Unsere Welt sagt, zuerst, ne, gucke ich, dass es mir gut geht und dann gebe ich. So, und ich möchte, oder ich möchte nicht, Gott möchte, dass du da einen Shift machst, dass du da Veränderungen erlebst und dass du dich heute entscheidest, ja zur Gemeinschaft Christi zu machen, ja zu Ekklesia, zur Versammlung, ja zur Gemeinschaft der Heiligen. Gott, es ist so wertvoll. Die Gemeinde ist Gott auf der Erde. Er baut die Gemeinde, sagt er. Ich baue meine Gemeinde, sagt er. Du bist Teil, wir sind Teil der Gemeinde. Nicht nur die Leiterschaft, wir alle sind die Gemeinde. Und Gott möchte durch uns sein Werk in die Welt bringen. Und dazu hat er uns berufen. Aber es funktioniert nur durch diese Einheit in Christus. Es funktioniert nur durch diese Einheit in Gott. Und Gott möchte uns heute zusammenführen. Er möchte heute, dass wir ja, diese Gaben, die er uns schenkt, einsetzen als Einheit. Okay. Ich hab noch einen letzten Bibelvers. Nee, das brauche ich nicht. Okay. Das ist Sprüche 11, 25. Eine segnende Seele wird reichlich gesättigt. Und wer anderen zu trinken gibt, wird selbst erquickt. Und ich danke dir, Herr Jesus, Dinge, die wir gar nicht vollbringen können, vollbringst du. Dinge, die bei uns nicht möglich sind, sind bei dir möglich. Und du segnest uns. Du segnest uns. Und du segnest ja, unseren Weg. Und ich bete, Herr, dass die Gaben, die wir wirklich empfangen, dass du uns wachsam machst und dass wir sie weitergeben. Ich danke dir, Herr. Amen.